Ja, guten Abend miteinander. Und ich freue mich wirklich, da zu sein. Ich freue mich ab dieser Deko ganz speziell. Da habe ich zwei Assoziationen damit. Das erste ist, mir sagt man oft, ich sehe einen schrägen Vogel. Das passt natürlich, gerade ein Vogel, der etwa wieder mal ins Käfig geht, wie du gut gesagt hast. Und das ist dann auch das zweite, was mir gut gefällt, dass ein Vogel gern wieder mal ins Käfig zurückgeht. Weil ein Käfig ist eine gewisse Sicherheit. Und das ist genau so eine typische Situation, wo wir Christen einfach viel drin sind. Nicht, weil wir blöd sind, sondern weil Freiheit ist etwas Neues. Freiheit ist nichts, wo wir gewöhnt sind damit. Niemand kommt frei auf die Welt. Wir werden erst gerade entlassen. Man ist immer noch mit der Schnabelschnur. Schnabelschnur verbunden. Die muss auch getrennt werden. Und wenn man dann meint, man sei frei, dann merkt man, dass das Leben eigentlich in einer Gefangenschaft anfängt. Das war nicht so gedacht, aber so ist es. Und darum ist Freiheit für uns, auch wenn wir sie kennen, immer eine Herausforderung. Und der das am besten weiss, ist Gott. Und weil er darum weiss, hat er uns auch so stark darauf hingewiesen, mit so vielen Beispielen, und hat uns gesagt, dass wir für die Freiheit bestimmt sind. Wenn uns das alles klar wäre, hätte er uns das nicht so scharf und so deutlich müssen sagen. Aber weil uns das einfach nicht so klar ist, ist er sogar selber auf die Welt gekommen und hat gezeigt, wie ein Mensch frei sein kann. Frei in deiner Gegenwart, es klappt soweit, frei von deiner Vergangenheit und frei für deine Zukunft. Das sind so die drei Hauptaspekte, die wir anschauen wollen zum Thema Freiheit. Und das hat natürlich mit unserem Leben, mit Gott, aber auch weiter als mit Gott zu tun, wenn es das wirklich gibt. Zwei, drei Sachen vorweg. Wir haben euch Unterlagen versprochen. Also Versprechen halten wir ein, aber noch nie so, dass ihr sie heute schon in der Hand habt. Ich komme für diesen Vortrag sie via Frank, dann überschicke ich morgen das PDF, das so gemacht ist, dass ihr alle Präsentationen habt und nebst der Präsentation jeweils Platz habt für Notizen. Das kommt ihr vom Frank dann über. Er wird das mehr morgen überkommen. Und in Zukunft dann werdet ihr das im Voraus überkommen. Immer als PDF. Ihr könnt es ausdrucken. Und für die Smarten unter euch eben auf die smarte Geräte tun und dort Notizen nehmen, wie ihr es gerade gerne habt. Und natürlich, das Beste ist nicht nur die Notizen nehmen. Das Beste ist, und so hoffe ich, und das ist mein Anliegen ganz persönlich, dass das auch hier runterrutscht ins Herz. Wenn hier etwas geschrieben wird durchs Herz, dann sind die Notizen nicht mehr wichtig. Weil dann passiert etwas mit diesen Notizen, die im Herzen eine Furche hinterlassen oder eine Spur. Die drei häufigsten Aussagen, die Menschen machen, die durch den Kurs durch sind, sind folgende. Endlich begreife ich, dass ich wirklich nichts tun kann, damit mich Gott mehr liebt. Er liebt mich und das ist nun meine Grundlage für mein tägliches Leben mit ihm. Welch eine Freude. Das ist die Aussage, die am meisten gehört. Das Nummer zwei, dieser Kurs hat mir geholfen, endlich versöhnt zu leben. Mit mir und meiner Vergangenheit und mit meinen Mitmenschen. Auch das ist ein ganz grosses Thema der Freiheit. Vergebung. Und das Nummer drei, von dem, was wir am meisten hören, durch den Freier in Christus-Kurs habe ich endlich verstanden, wie ich ein fruchtbares Leben in und durch Christus leben kann, auch wenn ich nicht perfekt bin. So, das sind so die drei Hauptaussagen zu der Freiheit. Und wir haben schon gemerkt, Freiheit hat viel damit zu tun, wie ich mich und die Welt eigentlich sehe. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, das mit dem Kurs nichts direkt zu tun hat, aber das zeigt, wie ein Mensch, der eigentlich über das Leben nachdenkt, zu was für Schlüssen der vielleicht kommen kann. Ich hoffe, das klappt. Wir müssen auch ein bisschen experimentieren. Und der Ton hoffentlich klappt auch. Wie gesagt, das ist aus dem Internet. Schaut das einfach an und leset. Hört ein bisschen abrupt auf. Aber ihr habt sicher gemerkt, das ist ein Video, das gemacht worden ist, wo sich, wenn man sich ständig je mehr von der Erde entfernt hat, tiefer ins Universum gegangen ist. Und das Video hat ja zeigen, wie unbedeutend der Mensch eigentlich ist im Vergleich zu dem, was uns umgibt. Und wenn man das in der ganzen Grösse anschaut, von dem Universum, das scheinbar unendlich ist, dann sind wir schon nichts. Aber für uns Christen, die Gott kennen und eine persönliche Beziehung haben zu dem, was das Universum gemacht hat, ist das eben nicht so. Da mag das Universum unendlich sein, aber wir, du und ich, sind von Gott erwählt. Und genau das Gegenteil passiert. Er fokussiert auf uns und macht uns zu einer ganz wichtigen Person. Wegen uns ist er durch das Universum, das Unendliche gekommen, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist ganz verrückt. Das ist so etwas von speziell und einzigartig. Und darum, wenn wir uns die Frage auch stellen, wer bin ich überhaupt? Geistlich. Was ist meine... Upsla, das hat nicht funktioniert. Was ist meine geistliche Identität? Die Bibel sagt das ganz einfach in einem Satz, Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Zwei Sachen sind mit Wahrheit zu tun. Und es hat nicht mit Erkennen zu tun. Es hat nichts mit Werk zu tun. Nichts mit Taten. Es hat mit Wahrheit zu tun. Das als erstes. Und zweitens mit Erkennen zu tun. Erkennen, so wie wir es heute brauchen, ist eine sehr stark kopfprägte Sache. Man könnte sagen, intellektuell. Aber das biblische Erkennen, Adam erkannte Eva, hat mit Sexualität zu tun. Mit einer ganz intimen Beziehung, intimer geht es nicht. Gott will uns so kennen und Gott will, dass wir ihn, die Wahrheit, so erkennen. Ganz intim. Braucht es da dazu den Kopf? Auf alle Fälle. Aber eben nicht nur den Kopf. Es braucht dich völlig und ganz. Genauso wie es Jesus braucht hat, völlig und ganz. Er musste sterben. Er musste bereit sein, sein Leben hinzugeben für den Willen von Gott, für Gottes Ziel. Und weil er dazu bereit war, ist er zur Verkörperung der Freiheit geworden. Ist er zur Rechte von Gott, sitzt dort. Wer bin ich? Diese Frage als Mensch kannst du auf vielerlei Arten und Weisen beantworten. Ich habe vor 2 Tagen jetzt einen neuen Job angefangen. Und das ist natürlich immer eine ganz wichtige Frage. Ja, wer bist du überhaupt, oder? Und die ist wichtiger, wie was kannst. Zumindest, wenn du neuen Kollegen begegnest. Und dann erzählst du, wie du heiss ist. Dann erzählst du vielleicht, was du so machst, was du gelernt hast. Du erzählst vielleicht, was so deine Hobbys sind. Du erzählst vielleicht, dass du geheiratet bist, geschieden bist, ein Kind hast. Oder du erzählst vielleicht über deine Hobbys. Und wenn man so das abgespult hat, oder, dann meint man kennt den anderen. Dann schafft man ein bisschen miteinander zusammen und dann merkt man, was der für Schwächen hat, was der für Flausen hat, was er für Stärke, habe ich ja gesagt, für Schwächen hat. Und man merkt vielleicht eben, dass er vielleicht ein bisschen ein komischer Vogel ist. Oder ein ganz normaler Mensch. Aber all diese Sachen definieren die wirklich, wer ich bin. Die Frage scheint einfach zu sein, aber sie ist ganz schön schwierig zu beantworten. Ich kündige euch an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und das sage ich euch, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich, sagt Gott durch die Jesaja 46, Vers 10. Im Neuen Testament sagt der Paulus in Philipper, diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Jesus Christus. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Das zeugt von einer ganz persönlichen Beziehung, die er hat. Er kennt sie, nicht nur aufgrund von der Arbeit. Gott kennt dies durch und durch. Wenn man bei dir, wenn ich dich wirklich kennen und ich würde das auf die vielleicht einmal ein bisschen menschliche Art machen und habe meine Fragen alle ausgeschossen und ich immer noch nicht weiss, wer du wirklich bist, dann kannst du anfangen, einen Menschen auf auseinandernehmen, oder? Du kannst mir einen Arm wegnehmen, mir ein Bein wegnehmen. Irgendwo da drinnen, da steckt der Roger. Was musst du mir alles wegnehmen, dass du zu mir, zum Kern kommst? Was müsste ich bei dir alles wegnehmen? Wenn ich alles auseinandergenommen hätte an einem Menschen, das ist ein bisschen grusig, he? Wo ist der Kern und das Wesen von dir? Ja. Im Herz. Also muss ich gerade hier hin. Da hocken wir auch nicht drin. He? Nur schon diese Frage zeigt auf, dass wir viel mehr sind als nur Materie. Der Mensch ist mehr als Materie. Persönlichkeit ist viel mehr als etwas Vergängliches. Und darum ist die Frage gar nicht so einfach. Ja. Also was macht mich aus? Ist es der Körper, den ich habe? Und wir geben uns ja alle Mühe, in einer gewissen Norm zu entsprechen, oder? Ist doch so. Egal in welchem Alter, Phase, dass wir sind. Kind jetzt vielleicht noch nicht so, aber Körper ist etwas ganz Wichtiges. Und so wie wir den Körper pflegen und vergöttern, könnte man meinen, das ist wirklich das Wesentlichste vom Mensch. Wie ist es denn mit meinem Besitz? Ja, wenn man es mit dem Körper vielleicht nicht so hat, dann vielleicht den Besitz, oder? Für das brauchst du nicht einen grossartigen Körper. Nicht unbedingt. Und wenn es mit dem Besitz halt nicht klappt, dann vielleicht mit den Fähigkeiten. Merkt ihr? Irgendwie tun wir uns über alles andere definieren als das, was wirklich uns ausmacht. Und all diese Sachen haben letztlich nicht wirklich wesentlich damit zu tun, wer wir sind. Wieso sind wir als Schweizer so reich, wie wir sind, so viel, wie wir haben, nicht wirklich die Glücklichsten? Wieso tut sich jemand, der alles hat, umbringen? Wieso haben wir so grosse Probleme, wo wir doch alles können? Wieso vereinsamen wir heute, wo doch jeder ein Smartphone hat? Mit Bildern und mit allem. Wir haben alles. Aber doch ist die Frage, wer wir sind, durch all das nicht beantwortet. Die Bibel hat da ganz einen anderen Ansatzpunkt. Der ist uns bekannt. Aber ich wollte ihn einfach nochmal vorrufen ins Gedächtnis und darauf eigentlich ein Fundament legen für den ganzen Kurs. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Hast du schon mal gehört, den Vers? Wir dürfen niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben beurteilen. Steht schon da, oder? Ja, Korinther 5,16. Wer macht das? Mehr. Wer ist da mehr? Ja, wer hat den Korinther geschrieben? Der Paulus, oder? Aber das Mehr, da redet er eigentlich von den Kindern von Gott. Wir tun niemand mehr nach menschlichen Maßstäben beurteilen. Hallo? Der lebt halt nicht im 21. Jahrhundert, oder? Der hat es einfach noch nicht ganz begriffen. Der hat noch nicht arbeiten, so wie wir müssen. Der war noch nicht in dem Leistungsdruck inne. Alles können wir da irgendwie sagen, um das wegzutun. Aber Gottes Absicht liegt genau da drin, uns nicht nach menschlichen Maßstäben zu ergründen, beurteilen. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Mit anderen Worten, wir sind vergänglich. Und das Vergängliche hat nicht einen ewigen Wert. Aber das, was ewig ist, ist eben nicht sichtbar. Aber genau das, was nicht sichtbar ist, ist Gott ganz wichtig. Jetzt merken wir haben ein ganz anderes Denken. Mehr Menschen, mehr Christen haben ein anderes Denken als das von Gott. Und genau da ist einer von diesen Clinch, diesen Kreuzpunkten, wo sich Schwerter kreuzen, wenn man das so will. Gott denkt anders über uns als wir, weil er eine andere Grundlage hat über das Denken, weil er nicht auf Leistung aus ist, aber wir sehr stark auf das fixiert sind, was nur vor Augen ist. Aber Gott sieht mich, wenn man so will. Gott sieht weiter. Ich meine, wir haben ein ganz schreckliches, aber ein ganz aktuelles Beispiel. Ihr alle habt sicher gehört von diesen 6 jungen Leuten, die ums Leben gekommen sind, Pfadelboden. Oder 5. Alles Christen. Ich kenne einen ganz persönlich und sehr gut. Und ich weiss von mehreren, wie hingehen, dass die sind im Glauben. Und jetzt ein Unfall, und weg. Ich meine, dass jeder Erklärungsversuch greift hier zu kurz. Aber was mir gefallen hat, ist im Leitzirkular das Foto von diesen 7 in diesem Nordlicht. Je und je habe ich dich geliebt und weil ich dich geliebt habe, habe ich dich zu mir gezogen. Wow. Das ist wirklich eine Perspektive, die eben Ewigkeitswert. Verstehen kann man da nicht. Der Schmerz ist riesig. Aber es ist Realität. Nur ist der Tod nicht die letzte Realität für Gott, sondern nur ein Punkt, der so unbedeutend ist wie die Erde im Universum. Jetzt tanzen die, ein bisschen überspitzt gesagt. Auf alle Fälle sind sie bei Gott. Und auch wenn sie unsere Trauer mögen verstehen, aber ich bin überzeugt, die haben ein riesen Grinsen auf dem Gesicht. Jetzt sind sie dort, wo sie hingehören. Bei Gott. Jetzt haben sie das Irdische hinter sich gelassen. Die Frage nach wer ich bin, ist für sie ein für alle Mal geklärt. Sie sind angekommen, die Heime. Das ist die Art und Weise, wie Gott die Welt erklärt. Wir könnten dem auch sagen, das ist der Plan von Gott. Gott hat uns nicht planlos geschaffen. Gott hat auch die Erde nicht planlos geschaffen. Bei allem, was Gott macht, da ist ein Denken dahinter. Ein Ziel, ein Plan, könnte man sagen. Wenn es um einen Menschen geht, dann ist es Gottes bewusste Absicht gewesen, uns mit einem Körper, mit einem Geist und mit einer Seele zu arbeiten. Diese drei Elemente gehören zum Mensch. Und so wie Gott das zusammengesetzt hat, heisst, das Ding ist ganz lebendig gewesen. Die Seele und der Körper sind verbunden gewesen. Der Geist und das Denken und der Körper sind miteinander verbunden gewesen. Alles hat zusammengehört. Wieso ist das so wichtig? Oder wieso streichen wir das so hervor? Ja, wir heute machen das eben nicht mehr so. Vor allem wir hier im Westen. Wir aufgeklärten, intellektuellen Typen. Für uns ist nur noch real, was vor Augen ist. Und das, was mir vor Augen ist, ist das, was unser Denken befruchtet. Das wird zu unserer Realität. Und so denken wir. Und aufgrund von dem Denken handelt man. Genauso wie das Video ganz am Anfang. Aber das ist nur bruchstückhaft. Gott hat wollte, dass alles zum Mensch gehört. Der Geist auch. Medizin merkt seit einigen Jahren, wie wichtig das Denken ist für unsere Gesundheit sogar. Wenn das Denken falsch ist, kann auch der Körper krank werden. Wo steckt jetzt die Seele im Ganzen hin? Was von diesen drei Sachen hat ewigen Bestand? Eins nicht, und das ist der Körper. Die Hülle, der Dreck, den Gott geformt hat aus seinem Atem, das ist da wieder, wo wieder zu Dreck wird. Das ist da vergänglich ist. Aber die Seele. Und wenn wir den Geist jetzt als einen Teil der Seele sehen, ist auch gut. Aber Seele und Geist, die beiden Sachen, die sind ewig. Das ist nicht vergänglich. So hat es Gott geschaffen, dass alles in den drei Sachen, dass da drinnen Harmonie ist. Und so wie er es geschaffen hat, so ist es gut gewesen. So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in diesem unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht bei dem Herrn. Da redet jetzt der Paulus, 2. Korinther 5, 6 bis 9. Er redet jetzt von einem Problem, nicht so wie es Gott geschaffen hat. Da ist nämlich etwas passiert. Jetzt ist das Leben in dem Körper auf einmal ein Problem geworden. Er fährt weiter, in diesem Leben können wir nur an Gott glauben, wir können ihn noch nicht sehen. Das ist ein Problem, das wir heute haben, weil wir nicht sehen können, weil das Sehen für uns so wichtig ist. Das ist Neues Testament, also 2000 Jahre zurück, schon das gleiche Problem gewesen. Aber er schreibt jetzt in Vers 8, trotzdem sind wir voller Zuversicht. Trotzdem, auch wenn wir nicht sehen, sind wir voller Zuversicht. Ja, wie denn? Am liebsten würden wir aus unserem Körper ausziehen und bei dem Herrn leben. Das würden sie am liebsten machen. Ist dir das auch schon so gegangen? Ich glaube, jedes Mal, wenn wir im Körper ein Problem haben, wenn wir einen Schaden haben am Körper, Ich habe erst gerade vor 2 Tagen eine Augenoperation gehabt. Ich sehe da noch nicht so gut. Noch ein bisschen benebelt. Manchmal tut es noch ein bisschen weh, dann will ich reiben und sollte nicht. Und eben, wenn man das Problem hat mit dem Körper, dann wird man am liebsten weg haben, weil er das Problem verschafft. Am liebsten wäre mit dem Herrn. Aber doch, nein, ich will doch noch ein bisschen auf der Erde bleiben. In den Tod will ich nicht mehr freiwillig. Also nicht, wenn man gesund ist. Deswegen, Vers 9, ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Für den Paulus und seine Kollegen, Kolleginnen, ist es eine Ehrensache, Gott zu gefallen. Trotz diesen Problemen. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm leben oder nicht. Der Paulus hat ein ganz anderes Denken. Ein Denken, das nicht nur körperorientiert ist oder erdenorientiert ist. Weil er von Gott neu geboren worden ist, hat er auch ein neues Denken bekommen. Aber es zeigt deutlich auf, dass er damit auch ein Problem hat. Es ist nicht einfach automatisch. Aber mit diesem Problem orientiert er sich an Gott und nicht an der Welt. Und das bringt ihn in eine Beziehung ein, so wie es Gott eben wollte. So wie es Gottes Plan entspricht. Gottes Ziel von Anfang an war, dass wir geistlich lebendig sind. Gottes Geist war im Geist des Menschen gegenwärtig. Er war so sehr im Mensch gegenwärtig, dass er den Mensch sich über den Geist, der in ihm gewohnt hat, von Gott, sich hat definieren lassen. Und weil das eine Einheit war, weil das eine Harmonie war zwischen Gott und dem Mensch, hat es auch keine Probleme gegeben. Habt ihr schon mal von einem Problem gehört oder gelesen in der Bibel vor dem Sündenfall? Ich finde da kein einziges Problem. Ich höre nur immer, dass alles gut war. Gott hat ihnen alles gegeben. Sie haben nichts müssen erkrampfen. Es war alles einfach da gewesen. Der Mensch hat sich nicht mal müssen ums Essen kümmern. Gott hat alles gegeben. Ja, sie hat nachher Fleisch gehabt. Das ist für die einen ein Problem. Aber Seele und Geist sind mit Gott eins gewesen. Es hat nichts gegeben, wo die Beziehung auf dieser Ebene irgendwie getrübt hat. So hat Gott sich das vorgestellt, dass der Mensch geistlich lebendig ist. Dass Geistliche das Wesentliche war für den Menschen. Gerade wie wir vorhin festgestellt haben, dass nicht unser Körper das Wesentliche ist für uns, sondern, ich sage jetzt mal, unsere Persönlichkeit. Und unsere Persönlichkeit hockt eben nicht im Körper. Die hockt, ich sage jetzt mal, in der Seele. Und in der Seele ist der Geist. Und da gibt es zweierlei. Es gibt Gottes Geist und es gibt den menschlichen Geist. Aber die zwei sind eins gewesen. Der Mensch ist in dem Geist von Gott ganz aufgegangen. Römer 8, Vers 16, und da zitiere ich aus der Basisbibel, und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie Gott ist das? Welcher Geist bestätigt welchem Geist? Gottes Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also wie können wir wissen, dass wir Gottes Kind sind? Es braucht die Beziehung zu Gott. Dass der Geist von Gott in uns innen wieder Raum hat. Nur wenn der Geist von Gott in uns innen Raum hat, können wir von ihm bestimmt und erfüllt werden. Und finden wir Ruhe in unserer Seele. In unserem Denken. Genau in dem Kern, der uns wirklich ausmacht. Darum sagt man auch, dass wir dann die Heime sind. Dann sind wir wieder dort, wo wir hingehören, weil der, der uns geschaffen hat, hat das so gedacht. Und das ist das Prinzip. Also da habe ich selbst mit Leuten, die nicht glauben, keinen Stress damit. Die glauben das nicht, aber sie kommen auch nicht darum herum, zu sagen, ja, okay, das ist eine Ansichtssache. Aber sie können das nicht abtun, weil die ultimative Realität für uns Menschen hier auf der Erde ist der Tod. Und was ist nach dem Tod? Ja, das ist mir gleich. Und doch macht man so viel verrücktes Zeug heute, um irgendwie mit dieser ultimativen Realität, die nicht schön ist, irgendwie dem Sinnhaftigkeit zu geben. Verschwiegen ist eins davon. Oder ist Nirvana Gott, dass sich alles immer wieder dreht und ich hoffe, ich wie sagt man dem schon wieder? Gescheit. Ich weiß nicht, wie man es gescheit sagt. Und man hofft, dass man immer ein Stiefel für sich kommt und etwas besser wird. Evolution nennt man da, glaube ich.
Reinkarnation einfach.
Ja, das ist der theologische Begriff, genau. Also, jetzt habe ich euch eine Denkaufgabe. Jetzt habe ich genug geschwätzt. Jetzt möchte ich, dass ihr etwas denkt. Was haben Adam und Eva gehabt, was wir heute nicht mehr haben? Ihr dürft euch, upsla, ich habe Mühe mit dem. Ihr dürft euch gerne zu Wort melden. Gut, das Paradies, ja, genau. Wir leben ja in der Schweiz und das ist nicht gerade das Paradies. Ja. Das war ein bisschen witzig. Ja.
Ein lebendiger Geist.
Ein lebendiger, okay, das ist jetzt interessant. Ich weiß nicht, ob ich dazu würde ja sagen. Haben wir denn heute keinen lebendigen Geist? Oder meinst du den persönlichen Geist? Den menschlichen Geist?
Also mit
wir gemeint. Hä? Also ist mit wir gemeint?
Ja. Ist es die Menschheit gemeint oder wir?
Du
gemeint?
Und ich? Nö,
das ist alles gleich.
Ist alles gleich?
Ja.
Aha, Christus hat das wieder erworben. Aber gleich ist etwas anderes. Und zwar etwas Wesentliches.
Das
genau. Das ist einmal eine Sache, oder? Den Tod haben sie als solches nicht gekannt. Adam und Eva, ja, hätten wir müssen definieren, vor dem Sündenfall. Sorry. Macht schon einen Unterschied, hä?
Ja.
Also wir gehen von dieser Zeit aus, von Adam und Eva, vor dem Sündenfall. Also, noch einmal, was haben sie gehabt, wo wir heute nicht haben?
Oder nicht mehr haben?
Direkte Beziehung zu Gott.
Genau. Direkte Beziehung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Das hat der Mensch nicht einfach so. Darum kommen wir auch als Trend, von Gott trennte, sündhaft auf die Welt. Hä? Sünde, keine Beziehung mit Gott. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das heisst, sie haben etwas gehabt. Sie sind ja nicht als Kind auf die Welt gekommen. Oder? Die sind die Einzigen, die mit Alter geboren sind. Das heisst, sie sind auf die Welt gekommen und sind vielleicht, ich weiß doch auch nicht, sagen wir 18 gewesen. Oder 46, ist mit der Rolle, die haben über 1000 Jahre gelebt. Ewig. So sind sie gemacht worden. Wir aber kommen auf die Welt und haben keine Beziehung mit Gott. Das ist etwas, das müssen wir uns. Was denn? Ein Krampfen? Aha. Das müssen wir uns erstreben. Ich glaube da ganz persönlich, dass Schenken zu wenig ist. Weil es gibt noch Menge Wunsch, die ich kann. Aber wollen wirklich? Und ich denke, das musst du wirklich wählen. Eine Beziehung mit Gott musst du wählen. Wenn sie nicht wirklich willst, aber doch ein Wunsch ist bei dir, dann kommst du, ich würde es ein bisschen schnippisch sagen, dann kommst du in ein frommes Verhalten rein. Noch manche will Christ sein. Der scheidende Punkt bei Christus selber, wo ihn zur Rechte von Gott hingesetzt hat, ist seine Bereitschaft, durch den Tod durchzugehen. Sind wir damit einverstanden? Es war die Bereitschaft, in den Tod zu gehen, den Kelch zu trinken, bis ans bittere Ende, wo ihn Gott nachher belohnt hat dafür. und er heute zur Rechten von Gott sitzt. Hätte er das nicht gemacht und das für ihn eine freiwillige Entscheidung gewesen, er hätte nicht müssen, würde er heute nicht zur Rechten von Gott sitzen. Also zu dem Wunsch gehört auch ganz ein starker Wille. Haben denn Adam und Eva einen stärkeren Wille gehabt wie wir? Nein, richtig, gar nicht. Das zeigt, dass sie und wir eigentlich die gleiche Art Menschen gewesen sind. Da gibt es nicht wirklich einen menschlichen Unterschied, als nur die Tatsache, dass sie in einer Beziehung mit Gott drei geboren sind, wenn man das so sagen kann, oder drei erschaffen worden sind und wir nicht. Aber das Wesen vom Mensch ist das Gleiche. Das sehen wir am Sündenfall, oder? An der Versuchung sind sie flachgelegen. Also die Frage, die zweite, was hat das mit ihnen gemacht, dass sie in dieser Beziehung mit Gott geboren sind? Wir meinen ja oft, ja, wenn ich mal alles würde begreifen, he, wenn ich mal Gott ganz nahe wäre, oder weiss der Gott, was wir alles für Wens haben, oder? Immer etwas anderes, nur nicht gerade das und die Situation, die jetzt Mühe macht, sondern wenn das alles nicht wäre, sondern dann, dann wäre alles gut. Die haben alles gehabt, was gut war. Und was hat es mit ihnen gemacht? Nicht mehr als da, wo du gerade damit zu kämpfen hast. Die hatten keine bessere Ausgangslage gehabt. Sie sind genau gleich versucht worden. Sie haben genau gleich Schwierigkeiten gehabt. Und sie haben genau gleich wie du und ich damit müssen kämpfen, zu einer Entscheidung kommen, was mache ich jetzt mit dem? Ja? Und sie haben dieser Lüge vom Teufel Gehör geschenkt. So viel gehört, dass es nicht nur da oben geblieben ist, sondern auch das Herz runter und zu Gedanken geführt hat, okay, Gott meint es wirklich nicht gut mit uns. Wir müssen doch selber schauen. Weil was hat der Teufel ihnen versprochen in dieser Versuchung? Werden sie wie Gott und ihr werdet wahrlich nicht sterben. Weil das war die Drohung von Gott, oder? Wenn ihr von dem Baum, von der Erkenntnis zwischen Gut und Böse esset, werdet ihr wahrlich sterben. Ich weiß nicht, gewusst, ob sie das verstanden haben, sterben. Sie hatten kein Konzept vom Tod gehabt. Aber Gott hat ihnen offensichtlich klar gemacht, dass wenn ihr da davon essen, gibt es eine Trennung. Sie haben dieser Versuchung, sind sie erlegen. Das hat sie eben ausgemacht als Menschen. Dass sie die Möglichkeit hatten, den freien Willen. Haben wir das Wort frei drin? He? Das heisst, wir können entscheiden. Das gehört zu uns Menschen, dass wir frei entscheiden können. Und jedes Mal, wo wir die freie Entscheidung von jemand anderem probieren, in eine Richtung zu zwängen, ob das noch ein Kind sind, Vorgesetzte oder was war immer, vor allem im Geistlichen, überschreiten wir eine Linie, die Gott nie überschreiten würde. Gott hat niemand gezwungen zu glauben. Gott macht nur immer ein Angebot. Und darum ist das Wünschen allein, sage ich jetzt ein bisschen böse, längert nicht. Der Wunsch muss auch zu einem Willen werden. Ich will das. Das ist das Problem seit dem Sündenfall. Dass unser Wunsch sehr oft durch das gefärbt wird oder schon vorgefärbt ist, mit dem, was eben nicht göttlich ist. Die Bibel nennt das Sünde. Das Prinzip der Sünde, die Voreinstellung, man könnte fast sagen, das Naturgesetz. Dass man immer zuerst das Falsche macht. Das Leben, wie sich Gott das ursprünglich ausgedacht hat, ist, dass der Mensch zuerst einmal Bedeutung hat. Gott hat Adam und Eva wollen. Und zwar beide. Auch wenn er Adam zuerst gemacht hat, beide hat er wollen. Über das, wieso jetzt der eine zuerst der andere, das sind, finde ich, nebensächliche Fragen. Aber beide hat er wollen. Und weil er beide hat wollen, hat er ihnen eine klare Bedeutung gegeben. Er hat gesagt, so, da stelle ich euch hin, bepflanzt den Garten. Gebt jedem Tier Ein Name? Hey, es gibt ja heute viel weniger Tiere wie früher, oder? Für jedes einen Namen zu finden, mal dir das mal aus, ob du das hättest können. Mit anderen Worten, der Name, den Adam dem Tier gegeben hat, das war der Name, den Gott nachher auch gebraucht hat. Hä? Also Gott hat den Menschen mit einem freien Willen geschaffen und hat darauf gesetzt, dass das, was der Mensch fix macht, auch für ihn fix ist. So hat Gott uns geschaffen. Der freie Wille ist nicht als solches schlecht. Er ist von Gott gewollt. Aber Gott gewollt ist auch, dass er ihn einsetzt in dieser Gemeinschaft und Abhängigkeit von Gott. Das gehört zum Mensch, dass wir Entscheidungen treffen. Das gehört dazu. Aber er hat dem Mensch auch Sicherheit gegeben. Das heisst, alle seine Bedürfnisse, die er hatte, waren gedeckt. Mit anderen Worten, eigentlich hat es gar kein Bedürfnis gegeben im Paradies. Ein Bedürfnis heisst, dass ein Mangel da ist, oder? Heute haben wir das Bedürfnis nach Liebe, Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Lohn. All das haben die nicht gekannt. Es war einfach alles da gewesen. Weil Gott der war, der sie versorgt hat, nach allem. Bedürfnisse haben angefangen mit dem Sündenfall. Vorher hat es kein Bedürfnis gegeben. Das ist auch wichtig. Und das Dritte, was sie hatten, ist Annahme. Sie haben gewusst, wer sie waren. Es hat kein Geheimnis gegeben zwischen Gott und ihnen. Interessant ist ja, dass sie auch nicht ein Theater hatten mit dem Nacktsein. Heute will man ja daraus einmal die einen sagen, ja, das muss ja so sein und versucht das als natürlich zu erklären und läuft in manches Probleme, oder? Für sie war es wirklich kein Problem, das Nacktsein. Aber wann ist es ein Problem geworden? Nach dem Sündenfall. Der Sündenfall hat alles verändert. Und der Kern des Sündenfalls war lediglich eine falsche Entscheidung des Menschen. Der hat alles verändert. Aber daran sehen wir jetzt nur schon wieder die Güte von Gott. Denn mit dem war nicht alles verkachelt. Sondern von hier an hat es schon Hoffnung gegeben für den Menschen. Das heisst, wenn ich etwas falsch mache, ist nicht einfach alles futsch. Was ich falsch gemacht habe, kann ich ja wieder korrigieren. Ich trage Konsequenzen davon, ja. Eine Konsequenz von dieser Fehlentscheidung ist, dass der Mensch sein Alter reduziert worden ist. Und dass er physisch, körperlich, auch wird sterben. Körperlich. Das ist eine Konsequenz davon. Aber grundsätzlich hat der Mensch diese drei Sachen gehabt. Bedeutung, Sicherheit und Annahme. Und das sind heute auch die grössten Bedürfnisse. Das ist genau das, was der Mensch heute sucht. Mit den falschen Mitteln. Es hat eben, danke vielmals, es hat eben auch einen Gegenspieler gegeben. Und der Gegenspieler, das haben wir ja schon ein bisschen erwähnt gehabt, der hat schon existiert, wo der Mensch geschaffen worden ist. Die ersten zwei Verse von der Bibel, die können wegen meinen Millionen von Jahren zurückblicken. Das ist der Teil, wo die Bibel ganz kurz berichtet, dass der Luzifer rebelliert hat gegen Gott und auf die Erde geschmissen worden ist. Der war im Paradies schon da. Und der Kerl hat eben auch einen Plan. Dem sein Plan ist, unser Leben zu vermiesen. Also, ich finde bis heute keinen besseren Ausdruck als da, denn genau da will er machen. Und er macht es gut. Was war denn sein Plan gewesen? Schauen wir mal das Wesentliche an. Das Wesentlichste überhaupt von seinem Plan ist, die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu trennen, zu kappen. Weil wenn er das schafft, macht er genau das, was mit dieser Pflanze passiert ist. Die Pflanze ist noch grün. Oder? Ich weiß gar nicht, was die hat. Wieso sie so die Grindel hängen. Genau das passiert mit dem Menschen, wenn er geistlich tot ist. Wenn die Beziehung zu Gott unterbrochen ist, dann fangen wir an Lampen. Lassen wir an Grinden hängen. Wie Deutsch gesagt. Gott hatte Adam gesagt, an dem Tag, da du vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, musst du sterben. Hä? Was hat ein Mensch das gebraucht, dass er weiß, was gut und was böse ist? Verantwortung hat es ihm gebraucht. Jetzt hat der Mensch lernen, entscheiden zwischen gut und böse. Wenn er die Erkenntnis nicht hat, musst du dann nicht davon zwischen dem entscheiden. Aber das ist etwas, das hat der Mensch heute und das nimmt er mit von Geburt an. Eine Verantwortung, die nie für den Mensch gedacht gewesen wäre. Aber heute kommen wir aus dieser Verantwortung nicht mehr raus. Daraus entsteht eine verlorene Gotteserkenntnis. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Wir lesen das einmal so drüber, ja, das betrifft uns ja nicht. Hä? Aber wisst ihr, ich weiss nicht, etwas, was mir geholfen hat in meinem Christsein, ist zu verstehen, dass das gerade mich als Christ betrifft. Auch wenn ich Gott gern habe, ist es immer noch eine Tatsache, dass mein Verstand verfinstert ist. Dass mein Herz hart geworden ist. Aber als Christ ist mein Herz noch hart. Ja, ich liebe Jesus, das ist alles richtig. Aber die Sünde, die besteht. Und an der Sünde leide ich auch als Christ noch. Bis hin zu meinem Tod. Denn das ist die Folge der Sünde, dass ich sterben muss. Verrückt, hä? Aber, denken jetzt die einen. Aber die verlorene Gotteserkenntnis, die, mit dem haben wir zu arbeiten. Das ist auch der Grund, wieso wir heute auch die falschen Entscheidungen treffen, so oft. Weil uns die Gotteserkenntnis fehlt. Wenn wir wirklich würden verstehen, wie gut Gott ist und wie gut er mit uns meint, dann hätten wir keinen Stress mit dem, was uns widerfährt. Aber wir haben Stress. Gerade zum Beispiel eben das Beispiel mit diesen 5, diesen 6, die gestorben sind. Das können wir nicht einfach erklären. Hä? Also die verlorene Gotteserkenntnis ist etwas, was uns heute betrifft. Uns als Christen. Ich hoffe, das ist etwas, was du einfach mal annehmen kannst. Es wird dir helfen. Und das Zweite, wovon wir auch betroffen sind, was dem Teufel seinem Plan entspringt, sind die negativen Gefühle. Du findest kein einziges negatives Gefühl vor dem Sündenfall. Aber kaum, Entschuldigung, kaum ist er da gewesen, ragelt es von denen. Ein Beispiel ist der Adam, oder? Was war das Erste, was er gemacht hat? Oder eines von den Ersten? Er hat sich versteckt. Und das Zweite? Gehört auch zum Verstecken? Er hat sich bedeckt. Jetzt kommt Gott, und das wird oft auch gebraucht von denen, die sagen, was, Gott soll allmächtig sein? Adam, wo bist du? Er hat Gott nicht gewusst, wo er ist. Gott hat gewusst, wo er ist. Das ist eine sogenannte rhetorische Frage. Das heisst, er wollte nichts anderes, als dass der Adam schwätzt mit ihm. Er wollte zur Verantwortung ziehen. Das ist Beziehung. Das ist Liebe. Jemand einfach machen lassen, ist alles andere als Liebe. Adam, wo bist du? Das negative Gefühl von Angst, das zeigt eigentlich, dass wir ein Bedürfnis nach Sicherheit haben. Oder Schuld und Scham, das zeigen eigentlich ein Bedürfnis nach Bedeutung, nach Wert. Oder das Problem mit der Ablehnung, Bedürfnis nach Annahme. Oder Machtlosigkeit. Das ist das Problem für den Mensch. Das ist im Mensch gegeben worden von Gott, Macht zu regieren. Aber heute sind wir machtlos. Sind wir sehr oft eben die, die nicht mehr regieren. Die nicht mehr hinstehen und sagen, nein. Das ist eine Frage der Macht. die wir haben. Die Versuchung. Dort können wir hinstehen und sagen, nein, wir können. Wenn wir es, tun wir es. Machtlosigkeit. Darum ist es ein Bedürfnis nach Macht und Kontrolle. Wo wir mühen haben, wo es geht, wo wir ausüben sollen. Oder Wut und Depression. Das scheint nicht zu stimmen, aber es ist doch so. Das Bedürfnis da dahinter ist eigentlich die Selbstzerstörung. Das sind alles negative Gefühle, die man findet, die erst nach dem Sündenfall ein Thema geworden sind. Jetzt muss ich schauen, dass ich wieder synchronisiere. Jetzt gebe ich euch ein bisschen Zeit, um ein bisschen selber zu reflektieren. Ich möchte also über diese Fragen, beide Fragen nachsinnen, solange wir die Musik jetzt hören. Welche dieser Gefühle, Furcht, Angst, Schuld, Scham, Depression, Wut, Machtlosigkeit oder Ablehnung, kennst du aus einem eigenen Leben? Das musst du nicht mitteilen. Aber reflektiere einfach mal, welches von diesen Sachen ist wirklich dein ganz persönliches Problem. Und dann die zweite, gibt es bestimmte Ereignisse, die dazu beitragen haben, dass du heute so empfindest? Mit anderen Worten, was hat denn das eine Gefühl, das so dominant ist? Das eine oder auch die paar negative Gefühle. Was hat dazu beitragen, dass das so prägnant oder so wichtig ist in deinem Leben? Ich hoffe, es klappt. Ja, falsch. Es sollte Musik laufen jetzt. Es kommt. So viel zum Plan vom Teufel. Jetzt haben wir einen Plan von Gott gehabt, haben gesehen, wie gut der eigentlich ist, wie er uns aber auch Mühe macht. Und wir haben jetzt gesehen, was für ein Plan, welche Absicht der Teufel hat und was für Auswirkungen der hat. Jetzt, wo ist der Mensch da drinnen, in dem ganzen Gefüge zwischen Gott und dem Teufel? Man hat gelernt, der Mensch hat einen freien Willen. Gott hat das so willen. Gott hat von Anfang an müssen damit rechnen, dass der Mensch, den er geschaffen hat, so in seiner Ehre, sich gegen ihn entscheidet. Damit hätte er rechnen müssen. Welcher verrückte Konstrukteur oder Erfinder würde etwas programmieren oder etwas bauen, das sich ganz gegen ihn stellen kann? Das würden wir nie machen. Wir wollen Macht und Kontrolle behalten und würden sicherstellen, dass das genau so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Gerade in der Software, oder? Wenn du eine Software hast, die einen Bug drin hat oder einen Fehler hat, dann rufst du aus und sagst, diese Software ist nicht zu brauchen. Nur schon das ist einfach ein ganz grosses Indiz, dass Gott tatsächlich existiert. Dass Gott eben ist, wie er ist. Dass er Liebe ist. Gott ist grossartig. Und Gott hat von Anfang an darum auch schon einen Plan gehabt. Aber der Mensch hat natürlich eben in dieser Situation, stell es irgendwo dahin, von Gott trennt, auch einen Plan anfangen schmieden. Wo er irgendwie das Ganze so zurechtbiegt, dass er doch auf seine Rechnung kommen sollte. Das nennen wir den Plan vom Menschen. Uns ist es etwas Ähnliches gegeben worden wie ein grosser roter Ferrari. Das ist jetzt halt mehr ein Beispiel für Männer. He? Wer hat nicht gerne einen Ferrari? Es gibt viele Vereinzelte. Ich hätte noch gerne einen. Aber jetzt habe ich so einen Ferrari und kein Benzin oder kein Geld für Benzin. Was habe ich von dem Ferrari? Oh, ich habe Blöffel, schauen, was ich habe. Ja, fahr mal damit. Komm, lass uns ein Bier trinken. So irgendwie ist es für viele Menschen. Ihnen ist etwas Grossartiges gegeben worden, das heisst Leben. Aber sie können nicht umgehen damit. Sie können nichts anfangen damit, weil sie den Treibstoff dazu nicht haben. Und dann kommen noch Christen, die grossartig über den Treibstoff reden und dann den falschen Treibstoff tanken. Dann wird es noch schlimmer. Das ist der Plan vom Menschen. Man probiert das Problem, das man hat, wieder gut zu machen. Es ist offensichtlich, dass wir ein Problem haben, oder? Aber die Art und Weise, wie der Mensch das probiert zu machen, ist durch Gleichungen. Ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. He? Kennen wir doch, sicher auch schon gelesen. Salomo, der weiseste Mensch von der Welt, der das sagt. Aber der Mensch tut lauter falsche Gleichungen aufstellen. Er meint, wenn er äußerlich gut aussieht, eben Körper oder die richtigen Kleider hat, die richtige Frisur, das richtige Make-up, und er bewundert wird, dann sei er angenommen bei den Menschen. Dann kann man gerade ausschauen, man kann lächeln und der Spiegel ist eine Wonne. Aber wenn es nicht so ist, oder? Ja, nicht vor dem Spiegel stehen, schon gar nicht am Morgen früh. Oder man meint dann, wenn es mit dem Körper halt nicht so klappt, eine hohe soziale Stellung und Geld und Anerkennung, wow, was du nicht alles erreicht hast, das gibt Sicherheit. Und ich glaube, das war etwas, was in der Schweiz so ziemlich etwas war, wo man sich darauf verlassen konnte. Aber ich sage jetzt mal seit 10 Jahren, oder? Du kannst 63 sein, hast einen Job und einmal von einem Tag auf den anderen stehst du vor der Tür. Oder schon früher. Wie ist es denn mit einer starken Leistung und Erfolg? Gibt dir das Bedeutung? Mit anderen Worten, jede Gleichung, die du aufstellst, alles, was du sagst, das muss ich haben. Alles, was du dir kannst erdenken kannst, führt nicht dorthin, wo du wirklich willst. Zum Glück. Es löst die Grundprobleme nicht. Weil es das, die Grundfrage nicht klärt, wer ich wirklich bin. Letztlich geht es nur um die Frage. Es ist doch verrückt. Also, ich habe so über mich müssen anfangen zu lachen, als ich das anfangen zu erkennen und all den Kabis, die ich gemacht habe, um irgendwie Bedeutung überzukommen. Vor anderen natürlich. Ich habe mal so ein Problem gehabt mit meinen Ohren. Ist auch am Vater gelegen, der hat uns lang die Haare geschnitten und hat so richtig um die Ohren herumgefräset. Und ich habe einfach irgendwann mal den Eindruck bekommen, meine Ohren stehen grausig ab. Das sind fast Elefantenwatscheln, die ich hier habe. Ich hatte so ein Problem damit gehabt. Also ein alltägliches Problem damit, dass ich gefunden habe, muss man etwas machen. Ich habe es probiert, hinterher zu leimen. Ich bin ins Eisenbahnzimmer gegangen, habe mit Weissleim angefangen, Klemmen gemacht und einen starken Gummi. Und dann lang genug gewartet, ein bisschen gebändelt, aber hat natürlich nicht gehabt. Vom Weissleim über den Zementit bis hin zum Sekundenkleber. Und das war Zeit für den Arzt. Sie haben den schon gehabt, aber eben das andere Problem verursacht. Hat noch mehr Seich gemacht, aber eben sagen, im Nachhinein kann ich nur darüber grinsen. Hast du auch solches gemacht? Wäre noch interessant, jetzt ein bisschen Feedback zu haben. Aber all das sind nur falsche Gleichungen. Das ist der Plan des Menschen. Und der führt letztlich wirklich nur ins Lachhafte nie. Aber wir sind so ernst dabei und geben alles. Aber eigentlich ist es zum Lachen, wenn es jetzt zum Brüllen wäre. Die andere Art und Weise, vielleicht eine fromme Art und Weise, ist das hier. Regeln und Gesetze. Und genau so ist es eben. Das Lachen verstummt. Darum ist das andere eigentlich ein bisschen angenehmer. Da kann man herzhaft darüber lachen. Aber da verstummt einem das Lachen, weil das wird richtig ernst und bitter. Wir können das Gesetz Gottes nicht erfüllen. Wir können es nicht. Und doch sind wir so saumässig blöd und probieren es. Immer wieder. Obwohl wir es wissen, dass es nicht geht. Aber irgendwie haben wir einen Knacks in der Birne, Entschuldigung, und probieren es eben gleich immer wieder. Und darum wird es so ernst und bitter. Das Gesetz ist ein Mensch eben durch das zum Fluch geworden und nicht zum Segen. Das Gesetz ist gegeben worden, zum erkennen, wer Gott wirklich ist, zum sehen, wie gross der Unterschied ist zwischen dem Allmächtigen und uns geschaffenen Wesen. Das Gesetz ist durchweg gegeben worden, zum befolgen, dass es uns gut geht, aber nie als ein Mittel zum Zweck, zum Erfüllung oder Erlösung überzukommen. Es war ein Maßstab. Es ist so etwas wie eine Leitplanke. Früher hatte ich Leitplanken gehasst. Da habe ich noch im Unterland gewohnt. Ich bin ja ein Aargauer, oder? Ich komme aus dem Paradies von der Schweiz. Aber wir sind öfters auf Adelboden in die Ferien, Skiferien. Und als ich mal oben war und dann ein Auto fahren konnte, bin ich an einer ganz steilen Strasse oben runtergefahren mit meinem GLD, meinem Diesel, Golf, Klapperkiste, sondergleichen. Und dann komme ich auf so einen Eisstrasse. Und die hatten so zweimal Leitplanken an einer Kurve drumherum. In dem Eis, ich konnte lenken, was ich wollte. Ich bin hier reingetatscht und bin schön in dieser Leitplanke. Der ganze Karren verkratzt. Aber ich kann euch sagen, ich bin dankbar, sind sie da gewesen. Der Krebel war mir gleich. Wie da wäre es sonst hunderte von Metern, also nicht hunderte Meter, aber es wäre 50 Meter das Loch ab. Genauso ist das Gesetz von Gott, die 10 Gebote. Es ist zu unserem Schutz. Aber wir stören uns an diesen Leitplanken und sagen, ah, das ist ein Feucht, das brauchen wir nicht, das schränkt uns ein. Bis du sie mal brauchst. Dann bist du dankbar dafür. Das Gesetz hätte uns eben auf Christus hinweisen. Das ist der Sinn und Zweck des Gesetzes. Aber jetzt ganz ehrlich, wer von uns hat das Gesetz nicht einmal so eingebraucht als Erziehungsmaßnahme? Ganz persönlich mit unseren Kindern zum Beispiel. Oder auch in der Gemeinde. Hä? Merken die, wie vertreten das da ist? Das ist genauso falsch wie das erste da mit den Ohren. Das ist auch ein Plan vom Menschen. Um etwas wieder rüberzukommen, wo wir so nie wieder überkommen können. Das ist das Problem, das wir haben. Kommen wir zu dieser ganz wichtigen Frage, wieso ist eigentlich Jesus gekommen? Die schnelle theologische Antwort ist immer, um uns zu erlösen. Aber checken wir, um was es wirklich geht mit dieser Erlösung. Die einzige mögliche Antwort auf unsere missliche Lage ist die Wiederherstellung unserer Beziehung mit Gott. Nämlich, dass Gott unser Geist wieder mit dem Geist Gottes verbindet. Nur so werden wir geistlich lebendig. Und das ist genau der Grund, wieso Jesus gekommen ist. Das ist genau der Grund, wieso Karfreitag alleine viel zu wenig ist. Wenn nur der Karfreitag wäre, wäre es ein Elend. Aber das Wesentliche an Gott, an Jesus Christus, ist, dass er lebt. Das ist der Sieg. Und Leben ist da, wo Gott will. Aber es muss durch den Tod gehen. Aber es muss zum Leben kommen. Alles, was vorher aufhört, eben beim Gesetz, ist nicht Leben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Schau mal, das Leben. Ha. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das erzeugt die sehr viele Christen in, wow, das wette ich. Aber eigentlich haben wir es. Es zeigt aber auch, dass wenn Leben nicht da ist, ist meistens das Gesetz da. Es offenbart eigentlich unser Glauben. Und jetzt merken wir, oder? Was für ein himmelweiter Unterschied das ist, um ein Bekenntnis abzulegen und wirklich zu glauben. Ein Bekenntnis, das entspricht vielleicht einer theologischen Überzeugung. Und darüber streiten wir schaurig gern, da sind wir gut drin. Aber Leben ist weitaus mehr als da. Es ist Beziehung mit Gott. Und die kannst du nicht streiten. Die bist du da, dass du lebst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also die Umstände haben gar nichts damit zu tun, wie gesegnet oder wie lebendig dass du bist. Sterben müssen wir sowieso. Irdisch. Hier, unser Körper, der muss wieder zu Asche werden. Oder sage jetzt zu Dreck. Das können wir nicht umgehen. Das ist immer noch ein Folge der Sünde. Das betrifft uns auch. Was Adam verloren hatte, war Leben. Was Jesus uns brachte, ist Leben. Darum wird er auch der zweite Adam genannt. Geistliches Leben ist neu, erfrischend und wohltuend. Es ist für alle und gerade jetzt verfügbar. Leben hängt nicht davon ab, was du gemacht hast. Leben hängt nur davon ab, ob du willst oder nicht. Das ist das einzige Kriterium, ob du Leben hast oder nicht. Erkenntnis, Denken, Wollen. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Etwas Falsches auf jeden Fall. Kannst du mir sie wieder starten, die Präsentation? Danke dir. Geistliches Leben bedeutet angenommen, sicher und bedeutungsvoll zu sein. Wieso kann man das so plakativ sagen? Weil Leben kommt von Gott. Und wenn Gott dir Leben gibt, kommen die drei Eigenschaften mit. Dann bist du wieder in dieser Beziehung, die Gott ursprünglich wollte, die bestimmt war von diesen drei Begriffen. Jetzt ist nur die Frage, tust du dich mit Leben verbinden oder mit Regeln? Das ist ein ganz grosser Unterschied. Das eine führt in die Freiheit, wie es Freiheit ist, und das andere führt zur Knechtschaft. Das ist relativ einfach. Wer mit dem Sohn Gottes verbunden ist oder mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Hä? Nicht wird es haben. Hat das Leben. Kannst machen, was du willst. Wenn du mit ihm verbunden bist, hast du das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Das ist nicht meine Aussage. 1. Johannes 5, 12. Was sagt das aus über mich? Was sagt das aus über meine Beziehung zu Gott? Ist ein ganz anderes Denken. He? Ist wirklich ganz anders. Aber es lohnt sich mal so ganz anders dran zu gehen. Nicht alles, was du soeben gelesen hast, scheint für dich persönlich zuzutreffen. Du hast vielleicht deine Zweifel und hast deine Fragezeichen. Okay. Aber ist etwas wahr, wenn es Gott über dich sagt? Oder ist es eben nicht wahr, weil es sich nicht wahr anfühlt? Jetzt sind wir da in diesem Clinch innen, oder? Was ist für uns real? Oder anders gefragt, wie real ist denn Gott überhaupt für mich? Wie real ist mein Glaube? Viele glauben an Gott mit einem riesigen Aber. Was ist denn im Glauben? Ich kann dir sagen, wie der heisst. Aber. Nicht Gott. Aber Glauben. Hä? Immer noch etwas mehr. Immer etwas anderes. Nur nie da, was Gott sagt. Du könntest rasend werden. Als Elternteil wirst du rasend. Über ein Kind, das immer ein Aber hat. Ein Vorgesetzter wird rasend über einen Angestellten, wenn man ein Aber hat. Gott wird auch rasend, wenn wir nur Aber kennen. Und dann werden wir gesegnet sein. He? Aber. Sorry, hätte einfach müssen sein. Ich finde da, ich lasse einfach laufen, lauter Aussagen, die Gott macht über uns. In diesen drei Begriffen unterteilt. Annahme, Sicherheit und Bedeutung. Die, die das Kärtchen schon mal gelesen haben, das Lesezeichen, das ihr alle bekommen habt irgendwann, das ist das Gleiche. Nur mit Bildern für sie. Lasst es auf euch wirken. Nehmt es ein, saugt es ein. Und wenn ihr an etwas vorbeikommt, das euch stört, dann frage dich, bringt es vor Gott. Wieso stört mich das? Das sind alles Worte vom Leben. Das kommt direkt aus Gottes Wort. Es sind Sachen, die wir eigentlich glauben sollten. Die unsere Erkenntnis vertiefen sollten. Die uns Wort beflügeln in dieser Beziehung mit Gott. Darum hat sie Gott auch gesprochen und ausgesagt über uns. Damit wir sie annehmen. Ohne Aber. Wieso tut man, oder macht man sich den Aufwand und tut eine Ware zum Beispiel mit einem Bild verknüpfen? Wieso hat Jesus Gleichnis gebraucht? Wo er doch ganz einfach hätte können sagen, so ist es. Damit unsere Seele, unser Wesen, sich besser damit identifizieren kann. Damit wir auf allen Ebenen wirklich zu dieser vollen Erkenntnis kommen. Nach Herz, Seele und Geist. Darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer wir in Christus sind. Nicht nur die Frage, woher komme ich? Aber wenn die Frage mal geklärt ist, woher komme ich, muss ich mir auch ganz klar werden, dass meine Stellung sich geändert hat als Kind von Gott. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ein ganz bekannter Vers, oder? Das ist absolut wahr. Aus der Perspektive von Gott ist es so. Er sieht dich als eine Neuschöpfung, geistlich. Er sieht dich auch als Mensch mit seinen Fehlern. Aber weil er das auch sieht, tut er dich nur nach dem beurteilen. Nach deiner Stellung, die du jetzt hast. Nach deiner Beziehung. Da legt er Wert drauf. Das da, ich sage jetzt ein bisschen plump, legt er keinen Wert drauf. Glaube ich jetzt aber nicht. Wir sind so, dass wir auf das, was wir tun, Wert legen, weil wir eben nach dem beurteilen. Und das ist eben einfach, nach dem zu beurteilen, nach deinen Werken. Da kann man ganz klar sagen, du hast versagt, du bist nicht kein Christ, du bist kein guter Christ. Das ist easy. Aber Gott schaut nicht nach dem. Gott schaut, wer du in Christus bist und beurteilt dich nach dem. Eben nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Ist doch eigentlich wahnsinnig, was er da macht, oder nicht? Aber du kannst der schlimmste Sünder sein, Anführungs-Schlusszeichen, und kommst in den Himmel. Wie manche stört das, dass einer bis 99 ein Leben führt, das ganz schlimm ist. Und dann eine Sekunde bevor er stirbt, sein Leben Gott übergibt und dann soll der in den Himmel kommen. Das zeigt doch nur auf, wie wir denken. Das zeigt nur auf, wie wenig wir von Gnade begriffen haben. Und ich sage das ein bisschen lachhaft, aber ich bin so froh, bin ich nicht Gott. Ich hätte die Geduld nie und die Gnade. Nie im Leben. Aber Gott hat sie. Früher gehörte dir selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Jetzt kann mit der Verbindung ist das Wesentliche zum Licht und nichts tun. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also, er hat uns aus der Gewalt von der Finsternis genommen. Aber in der Finsternis sind wir. Aus der Gewalt von der Finsternis. So wie er uns von der Macht von der Sünde befreit hat. Aber die Sünde ist noch da. Und da kommen wir eben zu der eigenen Verantwortung, die wir tragen. Auch als Christ. Darum komme ich wieder zu den Wünschen zurück. Oder du kannst lange etwas wünschen, aber wenn du nicht parat bist, auch etwas zu geben dafür, dein Leben hinzugeben, damit Gott in dir regiert, damit seine Gesetze und seine Meinung über dich anfängt, dich bestimmen, kannst du noch lange wünschen. Dann wirst du fromm, aber nie froh. Das war eure Sache. Und darum ist der Ansatz eben eigentlich ein Ansatz, dass Gott uns vom Wesen her verändert hat, geistlich gesehen. Und er hat uns zu Heiligen gemacht. Heilig sein heisst nur rausgerufen, herausgerufen, abgesondert. Darum ist es auch ein heiliger Gott, weil zu dieser Zeit hat es Tausende und Millionen von Göttern gegeben. Heute noch auch, nur in unserer Welt, wie wir meinen, eben nicht. Aber gehst du mal auf Indien, 3 Millionen Götter. Nur die, die easy zu nennen sind. He? Götter gibt es millionenfach. Aber ein abgesonderter Gott, ein allmächtiger Gott, ein einzigartiger Gott, der Gott von der Bibel gibt es nur einmal. Und er ist der echte Gott, den man gross schreibt. Das macht uns zu Heiligen aufgrund von unserer Stellung, die wir haben, weil wir über Gott identifiziert werden. Nicht über unsere Leistung. Die meisten, die damit ein Problem haben, definieren sich einfach über die Leistung. Und die ganz Frommen sagen, ja eben genau, ja wieder, aber. Oder, ja, ich bin ein gerechtfertigter Sünder. Ja, das macht dich zu einem Heiligen. Entweder bist du ein Heiliger oder ein Sünder, aber du kannst nicht beides gleichzeitig sein. Mal ein Schweizer kann das. Wir sind kompromissfähig. Ganz ehrlich, das ist etwas Schweizerisches. Ich habe 4 Jahre in den Staaten gelebt, ich bin viel im Deutschen unterwegs und sonst ein bisschen rumgekommen in der Welt. Aber das Kompromisshafte, das ist etwas sehr Schweizerisches. Gerade unsere Politik, oder? Da ist der Kompromiss immer das Wichtigste. Das findet ihr nicht in anderen Ländern so. Da wird manchmal ganz hart gestritten und dann gibt es klar, entweder das oder dieses, aber nicht wischiwaschi. Ja, da kann man jetzt anderer Meinung sein. Lassen wir Politik sein. He? Also der Name beschreibt unsere Stellung in Christus und nicht unbedingt unsere Reife. He? Ein Heiliger bist du von dem Moment an, wo du zu Christus gehörst. Wie reif bist du denn? Noch nicht gerade so reif. Weil reif hat mit Erkenntnis zu und umsetzen. Du kannst aber auch schon 60 Jahre ein Christ sein, heisst aber noch nicht, dass du reif bist. Weil die Frage ist, wie viel von diesen 60 Jahren hast du umgesetzt? Vom Glauben. Es kann einer erst 3 Jahre Christ sein und reifer sein als ein 60-jähriger Christ. Das ist happig. Aber es ist wahr. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. So gross ist seine Liebe von Gott, dass er nicht zuerst gefragt hat, ja, wirst du mal oder du solltest und all die Sachen. Nein. Kompromisslos, bedingungslos, er ist gestorben, damit das Angebot für alle gilt. Wow. Hast du die Weite in deinem Herz? Ist deine Liebe so gross, dass dir völlig egal ist, was der andere tut und macht, sondern du gibst dich einfach hin? Ohne, dass du etwas forderst? Selbst der jüngste Christ ist ein Heiliger. Es geht nicht ums Vergehen, sondern es geht darum, ein neuer Mensch zu sein. Ich glaube, da ist etwas abgeschnitten worden. Sondern ein neuer Mensch, das sollte auch noch heißen. Wenn du jetzt nochmal an die Bilder zurückdenkst und die Aussagen, die gestanden sind dort, welche Aussage hat dir besonders Mühe gemacht? Hat es eine oder zwei oder drei gegeben, die rausgestochen sind, weil sie gefunden hast, das stört mich jetzt ein bisschen, dass das so steht? Warum hast du Mühe, genau das zu akzeptieren? Was ist der Grund da dafür? Wenn Gott sagt, dass diese Sachen wahr sind, sind sie denn wahr? Absolut. Sie mögen sich nicht wahr anfühlen für uns. Das ist etwas anderes. Aber das heißt nicht, dass das wahr ist, was Gott sagt. Es sagt aber aus, dass in meiner Beziehung mit Gott eben eine Diskrepanz ist, und die ist natürlich. Wie wir es am Anfang gehört haben, der Paulus hat damit auch gekämpft gehabt. Die Frage ist jetzt, was machen wir und was gilt für uns? Bin ich schwierigkeitenorientiert, problemorientiert, sündorientiert oder bin ich christusorientiert? Und ich kann euch sagen, die Orientierung macht da ganz einen wesentlichen Unterschied. Wenn du Schwierigkeiten orientiert bist, gesetzorientiert, wohin kommst? In Teufels Küche. Du machst einen Fehler, den Fehler musst du verdecken. Aus dem Verdecken machst du neue Fehler, musst noch mehr verdecken. Das führt dich in eine Schlamasse, wo du am Schluss nur wünschst, hoffentlich ist das irgendwann einmal vorbei. Selbstmord entstehen so. Selbstmordgedanken. Es ist unglaublich, wie viel hinter unseren Gesichtern, wenn wir ins Herz schauen können, wie viel Elend das da wirklich da ist. Ja, wer anders denkt. Was bedeutet es denn, ein neuer Mensch zu sein? Interessant ist das Bild hier. Ich sage es immer falsch. Rembrandt, glaube ich, oder? Habe ich es richtig gesagt? Ein sehr bekanntes Bild vom verlorenen Sohn. Aber wisst ihr, was an diesem Bild falsch ist? Dass das einfach nicht der Inhalt der Geschichte ist. Jetzt hat jeder kurz nachgedacht, ja, um was geht es beim verlorenen Sohn? Das ist doch wahr? Ja, das ist schon wahr. Aber es ist nicht das Ende. Es ist nicht die Wahrheit. Ja, der hat sich als Schuldiger gefühlt und ist als Schuldiger zum Glück in die Arme vom Vater gerannt. Das war gut. Aber du findest, wenn du Bilder suchen gehst, leider kein anderes Bild über das Gleichnis. Wie hört das Gleichnis auf? Ist der, ich weiss nicht, habe ich da einen Präsenter? Ja, genau. Ist der da so dargestellt? Als Schluss vom Gleichnis? Überhaupt nicht. Der da, der Versager, der, der das Geld verprasst hat mit Weibern, mit Drogen, mit Alkohol, ich brauche jetzt unsere Sprache heute, der, dem ist ein Gewand gegeben worden, wo nur Männer getragen haben. Dem ist ein Siegelring gegeben, also nicht so ein lumpiger Ring da, sondern ein Siegelring, mit dem hat man Verträge, das war wie die Unterschrift gegeben. Mit dem hat er einen Vertrag machen können, hat er können sagen, so, das gilt. Mit anderen Worten, dem ist Macht und Autorität gegeben worden und es ist wieder verlangt worden, dass er regiert. Und das Dritte, was er bekommen hat, sind Sandalen. Nur die Männer im Haushalt haben Sandalen gehabt zu dieser Zeit. Diese drei Sachen zeigen, wie die Wiederherstellung von Gott aussieht. Nicht, ich kann nichts, ich bin elend, ich bin ein Taugenichts. Das würde nicht übereinpassen mit der Schöpfung von Gott. Sondern, ja, einer, der, sorry, darf ich das sagen, Scheiß gemacht hat, mögen ihr das vertragen? Okay. Ich habe viel solches gemacht. Aber einer, der über das hinweg ist. Es ist ihm nicht einfach gleich, er bereut es, was er gemacht hat. Und er hat drei Konsequenzen davon. Aber er muss auch lernen, dass er wieder ein Kind von Gott ist und dass ihm die Autorität gegeben wurde, zu herrschen, zu regieren. Wie willst du Sünde sonst besiegen? Wie willst du über Versuchung hinwegkommen, wenn du nicht wieder lernst, zu regieren? Und das hat mit Regieren zu tun. Und das ist das, was wir lernen müssen, und das ist das, was wir nicht lernen, wenn wir Sünde gesetzorientiert bleiben. Das Gesetz ist eine Hilfe, aber nicht das Ende, nicht das Ziel. Das Ziel ist Leben. Neuer Mensch. Das ist wirklich das Ziel. Das ist das, was Gott will. Jetzt brauchen wir noch ein krasses Beispiel. Nehmen wir mal an, sorry für die Frauen, das ist jetzt halt einfach so ein Beispiel, du bist eine Prostituierte. Männer könnte ich auch da rein denken. Eines Tages verfügt der König, dass allen Prostituierten vergeben ist. Das sind super Nachrichten, dass der vergeben ist. Es ist vielleicht nicht ganz zeitgemäß, das Beispiel, muss ich zugeben. Weil ich glaube nicht, dass das heute gross jemand kratzt. Aber denken wir ein paar Jahre zurück, vielleicht 10 Jahre zurück oder so. Aber wenn das alles ist, was der Erlass aussagt, dass der vergeben ist, ändert das die Betrachtungsweise von dir selber? Kaum. Du wirst dich immer noch als Prostituierte sehen, es ist dir vergeben, aber du bist immer noch eine Prostituierte. Jetzt aber, was ist, wenn der Erlass sagt, der König dich auch noch zur Königin macht? Würde das jetzt deine Betrachtungsweise von dir ändern? Ja, sicher. Wieso soll ich den Scheiß jetzt noch machen, wenn ich Königin bin? Habe ich doch nicht mehr nötig. Das ist Identität. Und ich glaube, das ist, um wieder ein Bild zu brauchen, das ist wirklich da, wo es darum geht, dass wir das auch verstehen. Und eben in der Erkenntnis, wie ich es vorhin gesagt habe, komplett auch anfangen zu begreifen. Dass wir verstehen, wer wir in Christus sind, dass wir unsere Stellung verstehen. Und aufgrund von unserer Stellung anfangen zu handeln. Nicht aufgrund von dem Blödsinn, den wir machen und dem Stolpern, den wir immer machen. Und das wirst du auch morgen noch machen. Es geht nicht um Stolpern. Es geht darum, dass du verstehst, wer du bist. Das ändert etwas. Du kannst dir Mühe geben, nicht stolpern. Und je mehr Mühe das du gibst, umso mehr wirst du stolpern. Das ist einfach ein Naturgesetz. Murphy's Laws. Hä? Kennt man doch. Wenn etwas schief gehen kann, es wird schief gehen. Aber wenn das Denken anders ist, dann wird auch dein Verhalten anders. Bis hin zum Empfinden wird anders. Das werden wir in einer der Lektionen am Schluss noch sehen, wo es um Gefühl geht, Umgang mit guten Gefühlen. Also, ein verändertes Verhalten kommt von der Erkenntnis, dass du eine neue Person bist. Die Erkenntnis muss neu werden. Das ist ein neuer Mensch und nicht das Verhalten. Das Verhalten kommt nachher. Aber wir setzen meistens immer bei den Alkoholikern und bei den Rauchern an. Bei den Abhängigen. Es bringt vielleicht etwas. Die verhalten sich auch so, wie wir wollen, wenn wir lang genug unsere Zeit investieren. Aber irgendwann, wenn sie wieder alleine sind oder nicht mehr in dem kontrollierten Umfeld sind, schlägt der alte Mensch wieder durch. Aber ein Mensch, der so etwas durchmacht, der sich Mühe gibt und nachher wieder versagt und nochmal Mühe gibt, der wird immer fröhlicher, oder? Genau. Ist das die Absicht von Gott? Entspricht das im Wesen von Gott, entspricht das der Wahrheit von der Bibel? Nie im Leben. Jetzt ganz ehrlich nicht. Da könnt ihr jetzt Bibelverse nehmen, die mögen das Gegenteil aussagen und ich kenne solche, und ich keine Antwort dazu habe. Aber der Großteil, der ganz grosse Teil der Bibel, redet genau von dieser Gnade, von dieser Langmut, von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit, von dieser Güte von Gott. Das können wir nicht verstehen, weil wir, Entschuldigung, wir kommen von einem schrägen Denken. Auch wir Christen kommen von einem schrägen Denken. Nur wenn wir uns ganz auf Gottes Wort annehmen, ohne das Aber, haben wir ein bisschen eine Erkenntnis. wer Gott wirklich ist. Gott begreifen tust du nicht intellektuell. Gott begreifen tust du, indem du Gott erlebst. Da gehört der Verstand dazu, versteht mich richtig. Aber der Verstand allein ist nicht alles. Und darum das Beispiel. Bist du eine Prostituierte oder eine Königin? Das Problem der Sünde ist, was? Hä? Laut und deutlich. Nein, wer hat es vorhin gesagt? Tod. Ja, der Tod. Tod oder lebendig. Und da geht es. Ein lebendiger Glaube ist ein Glaube, der mit Gott geht. Das Ziel von Gott ist Abhängigkeit. Wie das Leben ist. Nicht Perfektion. Das müssen wir in Schweizer hinter beide Ohren schreiben. Abhängigkeit. Ich hänge an Gott. Und das ist manchmal krampfhaft. He? Stell dir mal einen Helikopter vor, du hängst unten dran. Und wenn du loslässt, gehst du runter. Das ist Abhängigkeit. Wir haben es gerne anders. Sag mir, was ich machen muss, dann erfülle ich das und das ist gut. Das ist aber keine Abhängigkeit. Das geht in Selbstgerechtigkeit. Gott will Abhängigkeit. Denn der Sündensold ist der Tod. Aber Tod ist kein Leben. Die Lösung ist Leben oder heisst Leben. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben. Das, was er von Anfang an für uns hatte. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Heute, durch Jesus Christus. Dort ist Leben. Das wissen wir. Das Heilmittel gegen den Tod heisst neues Leben. Das ist eine krasse Aussage, findet ihr nicht? Ich finde, sie ist krass. Aber es ist nicht die Frage, ob sie krass ist. Die Frage ist sie wahr? Das ist doch die grosse Frage. Rein von der Systematik her gesehen, ist es wahr. Hoffnungslose Christen leben nicht in der Wahrheit. Wenn Christus mit im Spiel ist, gibt es immer Hoffnung. Das ist er. Er ist die Hoffnung, weil es Leben ist. Wow. Und das trifft auch zu für die 6 Toten. Und darum freut mich die Todesanzeige, wenn ihr sie mal sehen könnt. Ich habe leider keine mitgebracht. Darum der Vers dort oben dran. Ich habe euch je und je geliebt, kommt aus dem Jesaja, ich weiß Bibelstellen nicht mehr. Darum habe ich euch zu mir gezogen. Verstehen kannst du es nicht. Aber eins ist sicher, Gott hat die jungen Burschen, die jungen Männer, geliebt und er liebt sie über alle Ohren. Wieso er sie jetzt schon heimgerufen hat, muss ich nicht wissen. Es ist ein Schmerz da, vor allem für die Eltern, vor allem für den, der 2 verloren hat. Das ist gewaltig. Aber es hat nichts zu der Sache, dass Gott nicht Gott ist. Nichts, aber auch gar nichts. Und das freut mich. Ich meine, sie haben ja zusammen die Todesanzeige geschrieben, dass man zu so einem Schluss kommen kann und so etwas schreiben kann. Wow, das finde ich gewaltig. Hoffnung ist ein Zeichen von Leben. Wenn Leben da ist, gibt es Hoffnung. Wenn kein Leben da ist, keine Hoffnung. Und darum, so hart das es ist, und es gibt schwierige Situationen, keine Frage. Aber hoffnungslos heisst, ich habe aufgegeben. Ich habe den Glauben an den Nagel gehängt. Das habe ich gemacht, nicht Gott. Niemand kann sich andauernd anders benehmen, als es seinem Glauben über sich selbst entspricht. Man hat ein Schriftenproblem, darum sehen wir mich nicht alles. Wir haben offensichtlich nicht alle Schriften übergenommen. Das Heilmittel gegen den Tod heisst neues Leben. Darum, erkenn, wer du in Christus bist. Bist du dir deiner Stellung bewusst? Wenn du eine Ausbildung gemacht hast und du hast den Fähigkeitsausweis, du hast den, du gehst nicht als Stift arbeiten, oder? Du sagst, hey, jetzt habe ich Metallbauer gelernt, jetzt habe ich Stromer gelernt, jetzt bin ich Krankenschwester. Nein, sagt mir nicht anders, Entschuldigung. Informatiker, ist ja noch nicht Krankenschwester, mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie heisst das schon wieder? Fachfrau Gesundheit. Und wie viel? Pflegefachfrau, ja, ja. Ich bin halt noch ein bisschen Altsmuster. Also du bist nicht errettet, indem du dich richtig verhaltest, wohl aber, wenn du dir richtig glaubst. Ja, ich probiere zum Punkt zu kommen oder zu landen. Gott gefallen. Wie gefalle ich Gott denn überhaupt, wenn es nicht nur Leistung ist? Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Sollte aber jemand unschuldig werden, das betrifft ja nicht uns, weil sollte jemand schuldig werden, sind ja nicht mehr. So haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Hallo? Heute bin ich so dankbar, dass ich das verstehe. Und mit verstehen meine ich, dass ich es annehmen kann. Ich komme mit meiner Schuld, mit meinem schrägen Vogelsein, manchmal mir selber wirklich in Quere. Wenn ich euch schon in Quere komme, ich mir auch. Und das ist nicht immer einfach. Aber ich bin froh, dass Jesus Christus mir die Schuld wegnimmt. Dass so einer wie ich ein Recht hat zu lachen. Dass so einer wie ich das Recht hat, froh zu sein. Dass einer wie ich kann sagen, Halleluja, gibt es neues Leben. Ewiges Leben. Das macht mich nicht gleichgültig, aber es macht mich froh. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Nur zu der ganz wichtigen Frage, ganz am Schluss. Was passiert, wenn ich jetzt als Christ das Falsche mache? Hä? Das ist doch der Knacki, oder? Ja, eben keine Fehler machen. Ist das Problem auch gelöst, aber das können wir nicht. Wir machen alle Fehler. Eben, du kannst es nicht verhindern. Du wirst Falsches tun. Einverstanden? Ich hoffe, dass ihr einverstanden seid. Sonst haben wir das Problem. Ein Heiliger zu sein bedeutet, dass ich die Wahl habe, nicht zu sündigen. Ich habe die Wahl, nicht zu sündigen. Aber ich mache es. Sündigen wir doch, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Die Bibel selber, Gott selber ist der größte Realist. Er weiß, dass man Scheiß macht. Darum ist er treu und gerecht. Was heisst das? Dass da, was er gesagt hat, ewig so ist und gerecht, dass da, was er versprochen hat, auch eintrifft. Das heisst Vergebung. Neues Leben. Abhängigkeit heisst, wenn ich merke, wenn ich weiss, was ich einen Fehler gemacht habe, ich gehe zu Gott, bekenne meine Schuld und nehme, was mir gegeben ist, wieder ganz neu an. Das neue Leben und Vergebung. Und leben so. Das heisst nicht, ich bin gleichgültig und das ist egal, was ich gemacht habe, überhaupt nicht. Da bin ich traurig drüber. Aber ich orientiere mich nicht mehr an dem. Und das verändert trotz allem. Aber es gibt Sachen wie beim Paulus, wo Gott selber gesagt hat, hey, du kannst so lange bitten, wie du willst, darum, lass dir an meiner Gnade genügen. Abhängigkeit. Wir bringen die Beziehung zu Gott dadurch wieder in Ordnung, indem wir uns von der Sünde abwenden. Stimme mit Gott überein, dass du falsch warst, das ist bekennen, wende dich vom Falschen ab, das heisst Buß tun. Und das werden wir ja in dem Kurs auch lehren. Gott verurteilt uns nicht. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Die Frage ist bloß, gehörst du zu Gott? Wer hat jetzt das Aber? Das Aber kommt von den Fehlern, die du machst. Aber nicht aus der Stellung, die du hast. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn Gottes Geist in dir gegenwärtig ist, dann hat das aber doch keinen Platz. Das entscheidest du, wie du damit umgehst. Du identifizierst dich oder verhinderst die Identifizierung. Wir können unsere Rettung nicht immer wieder von Neuem verdienen. Das ist dann der Krux an der Sache. Beziehung ändert sich nicht. Die Harmonie zwischen dir und Gott hängt von deinem Verhalten ab. Also die ist abhängig von deinem Verhalten. Die Harmonie, aber nicht der Lösung. Jesus Christus ist die Sicherheit, nicht unser Verhalten. Ja. Und jetzt? Ist das jetzt der Wert gewesen, 2 Stunden hier auszuharren? Oh ja. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Und dann hat der Kurs sein erstes Ziel erreicht. Eine Basis zu legen für die Freiheit, die real ist, die da ist, die dir gehört. Aber dass sie uns Mühe macht, das ist normal. Der Kurs will unter anderem nicht nur, dass du begreifst, wer du bist, sondern dass du auch kannst locker werden. Ganz ehrlich. Dass du locker werden und die Fülle, die Gott verheißen hat, auch wirklich kannst annehmen. Dankbar werden darüber. Und das löst Freude aus. Leben. Das ist nicht einfach durch viel Gebet gemacht. Sondern es hat damit zu tun, dass du dich auch entscheidest, der zu sein, wo Gott dich gemacht hat. Die Person zu sein, wo Gott dich gemacht hat. Eine Heilige. Ja, nicht perfekt. Muss ich auch nicht sein. Und wenn andere dann mit Mühe haben, ist es ihr Problem und nicht meins. Das macht mich nicht hochnäsig. Sondern es macht mir eins bewusst, wer ich in Christus bin. Oh, ich kenne meine Fehler. Ich gehe damit auch nicht prahlen. Aber jetzt sind wir in einer speziellen Situation. Wir sind in einem Kurs drin. Es ist ein Kurs. Du wirst herausgefordert. Dein Denken kommt durcheinander und du wirst verunsichert. Aber ich hoffe doch, dass es so viel Anstoß gekommen ist, dass das Denken jetzt nicht aufhört, nach dem Kurs, nach dem Abend. Sondern dass das ein Funke war, wo ein Feuer bei dir entfacht, um zu sagen, hey, da muss ich noch näher hin, da will ich noch mehr wissen. Dann bist du beim nächsten Abend willkommen. So ist es nicht. Ist es in Ordnung, wenn ich bete zum Schluss? Wieso eigentlich? Alles in Ordnung. So danken wir dir, Vater im Himmel, von ganzem Herzen, dass du uns erlöst hast. Und die Erlösung, Herr Jesus Christus, wir bekennen sie, ist komplett. Du hast uns alles gegeben, was es braucht. Du hast uns neues Leben gegeben. Herr, und das ist etwas, wo wir jeden Tag neu begreifen, was das heisst. Wir werden jeden Tag werden versucht, werden angegriffen, werden verunsichert. Herr, bewahr du uns das Wissen, dass wir deine Kinder sind. Dass wir uns nie zu schade sind, umzukehren wie der verlorene Sohn. Und uns nie zu demütig sind, Herr Jesus Christus, unsere Stellung auch nicht einzunehmen, Herr. Hilf uns, dass wir uns abwenden von allen falschen Vorstellungen und von Meinungen, die andere über uns haben. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir dich allein in unserem Herzen so viel Platz geben, dass alles andere rausgeht. Hilf uns bei dem Kampf, bei dieser Entscheidung und beim Durchziehen von dieser Entscheidung. Gib uns Gnade in unserer Kleingruppe, Herr Jesus Christus, dass wir zur Sache kommen beim Diskutieren. Und mach du uns, Herr Jesus Christus, in dem Sinne wirklich echt, dass wir uns selber gleichgültig sind, wenn nur du so viel Platz hast, Herr Jesus Christus, dass du deinen Willen in uns haben kannst, zu deiner Ehre. Amen.